Heute ist Mittwoch, der 2. November und ich sage ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Kathi Geiger und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Heute ist das Ralf Meyer, der Burgkaplan auf der Jugendburg Gehmen ist. Und seit Mai ist er auch der Diözesan-Jugendseelsorger vom Bistum Münster. Kaplan Meyer ist im Bistum zuständig für innovative katholische Jugendgottesdienste.
Weil sich die Innovationen ja auch ganz oft an Medien und an der Gesellschaft entwickeln. Und ich habe auch schon vor ein paar Wochen in der Predigt dann ein BeReal gemacht. Ein BeReal ist ein Foto, was quasi von beiden Seiten gleichzeitig gemacht wird, mit der Vorder- und der Rückkamera des Smartphones. Und ich habe mich dann einfach quasi in die Mitte gestellt, habe dann in die eine Richtung ein Selfie gemacht und in der anderen saß ein Kirchenchor, der fotografiert wurde. Und auf die Art und Weise war die komplette Kirche oder die Gemeinde abgebildet. Und es ging in der Predigt dann auch darum, in der Gesellschaft beide Seiten zu sehen. Und dafür ist dann BeReal einfach ein gutes Beispiel.
Ist halt die Frage, wie innovativ man da immer noch werden kann in der Liturgiefeier. Kaplan Meyer nutzt ganz gerne alles, was zum Beispiel Trend ist in den sozialen Medien. Warum da auch ein Delfin eine Rolle spielt, der im eigenen Wohnzimmer schwimmt, hört ihr nachher. Kleiner Spoiler, der Delfin ist natürlich nicht real, aber Kinder verhalten sich eben so, als würde er existieren. Ralf Meyer erklärt die einzelnen Teile vom Gottesdienst und ist nahbar. Was er als Jugendseelsorger zu tun hat und was die Jugendburg Gehmen überhaupt ist, besprechen wir auch. Und christliche Werte und Gebete, die eine Grundlage für unser Leben sein können. Vorher gucken wir noch in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Nachdem letztens erst Erzbischof Becker aus Paderborn vom Papst sein Okay bekommen hat, aus Alters- und Gesundheitsgründen zurücktreten zu dürfen, ist jetzt der nächste dran. Erzbischof Ludwig Schicks Wunsch, als katholischer deutscher Bischof in Bamberg zurücktreten zu dürfen, ist auch angenommen worden. Papst Franziskus hat das gestern an alle Heiligen gemacht. Fast ein Vierteljahrhundert, also 24 Jahre lang, hat sich Schick engagiert in die Debatten der deutschen Bischöfe eingebracht und sie mitgeprägt, schreibt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Georg Betzing in einem Brief. Auch als sichere Instanz in allen Fragen des kirchlichen Rechts, da kennt er sich besonders gut aus. Er selbst sagt, er habe seine Aufgabe im Erzbistum erfüllt und abgeschlossen. Er wolle bevorstehende wichtige Entscheidungen einem jüngeren Nachfolger überlassen. Seinen Rücktritt hat er in einer mehr als turbulenten Zeit eingereicht. Und auch er selbst guckt auf eine lange und bewegte Zeit zurück. Als Vorsitzender der Kommission Weltkirche war er auch in Krisengebieten der Welt, an Orten des Elends. Und kein Weg war ihm dafür zu weit, kein Land zu gefährlich, kein Schlafmangel zu viel. Wer Ludwig Schick mal kennengelernt hat, kennt, glaube ich, seinen Humor. Betzing würdigt auch seinen Sachverstand, seine Präzision und mutige Nachfrage, Ideen und Perspektiven. Und dankt ihm, dass er den synodalen Weg mitgegangen sei und sich viele Aspekte zu eigen gemacht habe. Gestern an Allerheiligen hatte Erzbischof Schick, ganz unabhängig davon, die Wallfahrtszeit in Kevela beendet, dem zweitgrößten Wallfahrtsort in Deutschland. Im Abschlussgottesdienst hat Schick den Ort als Quelle der Hoffnung bezeichnet. Eröffnet worden war die Wallfahrtssaison am 1. Mai. Und dieses Jahr gab es nach den Jahren in der Corona-Pandemie 2020 und 2021 wieder mehr Pilger zum Marienbild Trösterin der Betrübten. Es ist ein gutes Jahr her, dass die Weltsynode begonnen hat, die Papst Franziskus in die Wege geleitet hat. Jetzt fängt die zweite kontinentale Phase an. Am Donnerstag wurde das entsprechende Arbeitspapier vorgestellt. Es ist ein Ergebnis mit den Sorgen und Nöten in katholischen Diözesen auf der ganzen Welt. Und überraschend im Vatikan, dass vor allem Frauen, gesellschaftliche Randgruppen und Minderheiten, zum Beispiel Sexuelle, besser gehört und beteiligt werden sollen. In diesen Rückmeldungen aus der Weltkirche für die Weltsynode findet man viele Aspekte des deutschen synodalen Wegs wie Missbrauchsbekämpfung, Machtkontrolle und Stärkung der Frauen. Jetzt gibt's von heute bis Samstag eine Konferenz in Rom unter dem Namen Auf den Osten hören, Synodalität in Leben und Mission der orthodoxen Kirche. Die Idee ist, die Stimme der orthodoxen Kirche einzuholen, wie die das machen. Fast alle orthodoxen Kirchen sind vertreten, 3/4 der 80 bis 100 Teilnehmenden an der Konferenz sind Orthodoxe. Und sie kennen synodal zu sein viel mehr als die katholische Kirche zurzeit, beispielsweise was die Entscheidungen vom Patriarchen im Vergleich zum römischen Papst angeht oder die Beteiligung von Frauen am kirchlichen Amt und in kirchlichen Entscheidungsfindungsprozessen. Der Diakonat der Frau war zwar in der orthodoxen Kirche viele Jahrhunderte nicht üblich, formell da aber nie abgeschafft worden. Die Konferenz jetzt gehört zur zweiten internationalen Phase des weltweiten synodalen Prozesses. Rauskommen sollen am Ende dieser Phase 7 Kontinentalversammlungen, also in Afrika, in Ozeanien, im Nahen Osten, in Asien, Europa, Lateinamerika und in den USA und Kanada. Bis März nächstes Jahr erstellen die jeweils ihr eigenes Dokument und diese 7 Texte kommen ins Arbeitsdokument der Weltsynode, das soll bis Juni fertig sein, als Grundlage der Weltbischofssynode in Rom. Ursprünglich sollte die im Herbst nächstes Jahr tagen. Gerade erst hat der Papst aber ja alle damit überrascht, dass der Prozess um ein Jahr verlängert wird. Also gibt's 2 Termine. Die Bischöfe kommen vom 4. bis 29. Oktober 2023 das erste Mal und im Oktober 2024 dann wieder dafür zusammen. Gestern haben die katholischen Christinnen und Christen alle Heiligen gefeiert und damit ihrer Toten und Heiligen gedacht. Das Fest erinnert an verstorbene Menschen, die sich durch die Jahrhunderte in besonderem Maß für andere eingesetzt haben, beispielsweise Kranke und Arme. Darum werden sie als Vorbilder und Heilige verehrt. Heute an aller Seelen wird an andere Gestorbene erinnert. An diesen Tagen werden zum Zeichen dafür die Gräber auf den Friedhöfen mit Blumen und Kerzen geschmückt. Einen Tag vorher, am Montag, war für Protestantinnen und Protestanten der Reformationstag. Die evangelischen Christen und Christinnen feiern da die Reformation der Kirche durch Martin Luther im Jahr 1517. In einigen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen und Bayern ist Allerheiligen ein gesetzlicher Feiertag. In anderen wie Brandenburg und Niedersachsen haben die Menschen am Reformationstag frei. Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche in Deutschland haben sich aus diesem Anlass als Friedensstifter bekannt. Bischof Peter Kohlgraf hat am Reformationstag an die Wegscheide des Christentums erinnert. Er sei dankbar dafür, dass Christen verschiedener Konfessionen heute viel mehr bewusst ist, dass sie zu einem gemeinsamen Ziel unterwegs sind, zu Jesus Christus, auch wenn sie in manchem unterschiedliche Wege gehen. Und die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Präses Annette Kurschus, hat mit Blick auf den Krieg in der Ukraine dazu gemahnt, Wege zur Deeskalation zu suchen. Die Alternative zum gerechten Frieden dürfe doch nicht endloser Krieg sein. Niemals dürfe Krieg die Politik ersetzen. Sie hält mit Blick auf die Ökumene eine Einheit der Kirchen trotz aller Unterschiedlichkeit für erstrebenswert und notwendig. Aus ihrer Sicht dürfe Einheit kein fauler Kompromiss sein, der das Unterscheidende verschweigt oder kleinredet. Und jetzt ab zum Gespräch. Ralf Meyer ist mein Gast heute, Burgkaplan auf der Jugendburg Gehmen und neuer Diözesan-Jugendseelsorger im Bistum Münster seit Mai. Hallo, schönen guten Tag.
Moin, hallihallo.
Tag. Sie sind 35 Jahre jung, muss ich ja sagen, junge Leute, die Priester werden wollen in einer katholischen Kirche, die krisenerschüttert ist, gibt es sehr wenige und immer weniger. Hatten Sie das schon immer vor?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe relativ spät mich überhaupt entschlossen, Priester zu werden, überhaupt Theologie zu studieren, das war so eine Sache, die sich im Laufe der 20er Jahre bei mir entwickelt hat, dass ich von meinem vorherigen Idee, Mathe und Physik zu studieren, dann abgekommen bin und habe dann mich für Theologie entschieden und dann daraufhin dann auch fürs Priesteramt.
Und jetzt sagen Sie, es ist eine gute Idee gewesen.
Ich freue mich jeden Tag, also dass ich so viele Menschen treffen kann, dass ich junge Leute zum Glauben begeistern darf. Also klar, es gibt auch natürlich Tage, wo es nicht so gut läuft, aber da bin ich dann auch Gott dankbar für die anderen Tage.
Mit einem Stellenumfang von 70% sind Sie jetzt seit nicht ganz einem halben Jahr auf der Jugendburg in Gehmen tätig. Ich war schon mal da, aber was ist die Jugendburg? Wie können wir uns die vorstellen? Also für alle, die noch nicht da waren.
Die Jugendburg ist ein wunderbares, großes Gebäude, halt eine richtige Wasserburg, ein Wasserschloss in Westfalen, umgeben von einer Gräfte, von einem Wald. Wir haben mehrere Quadratmeter, also 47.000 Quadratmeter an Fläche, davon sind 11.000 Quadratmeter Wasserfläche. Wir haben ganz viel Platz, wir haben ganz viele Betten, ungefähr 230. Und wir bieten für Schulklassen, Jahrgangsstufen Möglichkeit, bei uns Tage religiöser Orientierung zu machen oder auch in den Ferien die Gruppenleiter Grundkurse zum Beispiel für Leute, die sich im Ehrenamt beschäftigen. Und am Wochenende haben wir hier Kirchenchöre, Messdienerleiterrunden, verschiedene Verbände und Vereine, die hier Konferenzen stattfinden lassen. Also total bunt, ein großer, vor allem auch junger Querschnitt der katholischen Kirche, die wir haben und auch mehr. Also wir sind da auch ökumenisch unterwegs. Wir hatten sogar vor ein paar Wochen welche von Siemens hier rumlaufen, die eine Fortbildung mit ihren Azubis gemacht haben.
Und da braucht man einen Burka-Plan. Was sind Ihre Aufgaben? Wofür werden Sie gebraucht?
Auch der typische Seelsorger. Erstmal für unsere Angestellten, die hier vor Ort arbeiten. Wir sind rund 50 Leute, also das ist ein mittelständisches Unternehmen, sage ich jetzt mal, die natürlich auch ihren Alltag haben, ihre Wehwehchen, große wie kleine. Da sind Taufen dabei, da sind auch Beerdigungen dabei. Also da bin ich in erster Linie auch für meine Angestellten hier der Ansprechpartner, der Seelsorger, darf es auch sein. Ebenso für unsere Honorarkräfte, die hier arbeiten, die mit den Schulklassen zusammenarbeiten. Und für die Gäste, die hier sind, biete ich Gottesdienste an, Seelsorggespräche. Ich werde gezielt für Firmenvorbereitungen zum Beispiel angefragt, mal als junger Seelsorger über die aktuelle Lage der katholischen Kirche zu referieren, da dann auch Fragenhagel zu erleben. Aber halt auch viel Interesse und Neugier. Das ist so der Alltag, den ich hier erleben darf.
Sprechen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drüber. Also vor allem auch, was Sie so als Diözesan-Jugendseelsorger machen und mit den jungen Menschen bei Ihnen auf der Burg zu tun haben. Im Kreis Borken sind Sie außerdem subsidiar, also es sind ja noch 30% über, in der Seelsorgeeinheit St. Remigius und Christus König. Wie kriegen Sie die Aufgaben alle unter einen Hut?
Gutes Zeitmanagement. Also, ich kann viel miteinander verknüpfen. Zum Beispiel vor einigen Wochen war ich zur Ministrantenwallfahrt in Osnabrück, wo ja 8 Diözesen dabei sind. Und da war ich sowohl in der Rolle als Diözesan Jugendseelsorger unterwegs, habe aber auch mit der Messdienergruppe hier aus Borken selbst eine Fahrt organisiert. Zusammen mit anderen Gemeinden um uns herum sind wir mit 2 Bussen nach Osnabrück gefahren. Da versuche ich halt auch mal ein bisschen Synergien zu schaffen und zu gucken, wie kann ich das, was ich lokal erlebe, vielleicht auch auf Bistumsebene möglich machen. Und bisher kriege ich es ganz gut hin. Ich habe eher das Problem, dass ich meine Freizeiten organisieren muss. Um die Arbeit muss ich mich nicht bemühen. Das kriege ich automatisch hin.
Aber es ist schon so, dass man da ein bisschen jongliert. Wozu waren Sie zuletzt auch in Rom?
Das war die Regionalwallfahrt mit dem Weihbischof Hegge. Der ist für die Region Steinfurt und Borken zuständig, in der ich halt auch dann einmal gewirkt habe. In Steinfurt, in Greven war ich vor ein paar Jahren noch und jetzt in Borken. Und bin da auch genauso im Organisationsteam gewesen. Aber diese Fahrt gilt auch als Firmenvorbereitungsfahrt. Und weil ich halt auch die 30% hier in der Gemeinde unter anderem für ein Firmenvorbereitungsprojekt mache, bin ich da halt auch wieder in dieser Art Doppelrolle gewesen, dass ich auf der einen Seite im Organisationsteam war, aber halt auch die direkte Gruppenbegleitung hatte. Ich habe noch die Pastoralreferentin dabei gehabt, die mich da sehr, sehr gut unterstützt hat. Also die ist da auch viel näher bei den Jugendlichen gewesen als ich, weil ich auch immer wieder hin und her flitzen musste, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise ich war in der Liturgie oft oben am Altar eingebunden, während die Pastoralreferentin zum Glück nah bei den Jugendlichen war, um denen da auch nochmal zu erklären, was hier gerade passiert. Da bin ich auch sehr froh, dass ich solche Kolleginnen habe, wo die Arbeitsaufteilung unkompliziert ist, mit wenigen Absprachen und wir uns da auch groß vertrauen können. Also da hilft es mir auch in meinen Aufgaben, sowohl als diözesanen Jugendseelsorger als auch hier vor Ort, dass ich weiß, welches starke Team zum Beispiel mich in diesen verschiedenen Orten trägt. Das ist schon ziemlich gut.
Und trotzdem werden Sie ja mit den Firmlingen in Rom im Austausch gewesen sein. Was hat die Jugendlichen da beschäftigt und wie war es dann, die auf die Firmung weiter vorzubereiten?
Oft waren das so 4-Augen-Gespräche, der Konflikt zwischen Kirche als Institution und Kirche als Glaubensgemeinschaft. Ganz konkret gab es Fragen, wie kann ich an einen Gott glauben, der so eine Kirche will oder geschaffen hat oder wo die Kirche von sich aus sagt, wir sind jetzt hier der Leib Christi und dann passiert aber sowas, wie in den letzten Jahrzehnten leider passiert ist, wo ich jetzt aber auch sagen kann, es ist die Aufklärung und die Präventionsarbeit, die wir hier auch im Bistum Münster leisten, die ist, finde ich, vorbildhaft, die hat gute Ergebnisse auch gezielt. Also ich bin froh, dass Jugendliche religiös sind und das, also sie sind religiös, sie wissen aber, glaube ich, noch nicht so genau, wie sie mit diesen religiösen Gefühlen umgehen sollen. Das ist so eine Sache, die ich merke und da kann Kirche eine Antwort sein, um zu sagen, okay, schau doch mal, so haben es zum Beispiel die Heiligen von so und so vielen Jahren gemacht, so machen es berühmte Leute heute noch und wie macht es zum Beispiel deine Großmutter zu Hause, ne? Wie geht sie mit solchen religiösen Gefühlen um? Und da war ich ganz oft mit den Jugendlichen im Gespräch.
Man hört schon, Ihnen persönlich ist die Seelsorge wichtig, dieses einfache für jemanden Dasein, für jemanden Zeit haben. Haben wir in unserer Welt allgemein zu wenig Zeit für etwas oder jemanden? Also würden Sie sagen, geht das verloren und ist vielleicht genau das die Stelle, an der die Kirche relevant sein könnte in unserem Lebensalltag?
Das denke ich schon. Die Jugendlichen würden jetzt vielleicht sagen, diese Awareness, ne, diese Aufmerksamkeit für den oder die Linke oder Rechte, das ist eigentlich eine total alte Botschaft, ne? So liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das gilt auch für die Leute links und rechts, mit denen du vielleicht nicht so viel zu tun hast. Das ist, glaube ich, auch durch die Pandemie nochmal stärker geworden, das soziale Auseinandergehen. Ich glaube, gewisse Freundschaften haben sich gestärkt, weil das nochmal gerade in so einer Krisenzeit nochmal gezeigt hat, wie stark so eine persönliche Bindung sein kann. Und ich fürchte aber auch, dass sich viele solcher Freundschaften dann auch auseinandergelebt haben. Und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren viel zu viel diese Extreme gelebt. Ne? Einmal diese, boah, ich habe jetzt nur diese 2-Haushalt- oder 5-Haushaltsregel, jetzt muss ich genau überlegen, mit wem. Und mit denen habe ich mich vielleicht viel stärker jetzt verknüpft und Freundschaften geschlossen. Und bei anderen habe ich vielleicht jahrelang kaum noch Kontakt gehabt. Und ich glaube, wir müssen viel mehr hinkriegen, so dieses Mittelmaß hinzukriegen, dass wir auch emotional nicht zu sehr in Extreme abdriften, was auf der einen Seite eine soziale Kälte hervorruft, aber auch eine aggressive emotionale Überforderung bei einigen Geschichten. Da ist es zum Beispiel sehr hilfreich, sich mal mit SupermarktkassiererInnen auseinanderzusetzen und die einfach mal zu fragen, wie geht's heute Ihnen eigentlich? Weil die sind ganz nah am Puls der Gesellschaft, was Aggressionen und Emotionen angeht. Das ist mein neues Hobby geworden, die einfach mal zu fragen, wie es dir geht. Und da ergeben sich so viele Möglichkeiten. Und das zeigt auch, was so in der Gesellschaft passiert. Und um dem nochmal vielleicht ein Fundament zu geben, wir erleben hier auf der Jugendburg in Gemen mit den verschiedenen Schulklassen und Schulformen, die hier zu Besuch kommen, auch einen relativ großen Durchschnitt, was gerade die Schülerinnen und Schüler ausmacht. Und da sind die Phänomene, die ich gerade beschrieben habe, kommen da ganz stark vor. Also eine Klasse, die vorher vielleicht aus Klicken bestanden hat, die sich kaum untereinander unterhält oder sowas, oder die vielleicht mal ein gewisses Maß an Aushalten miteinander hinkriegt, das ist jetzt extremer geworden. Wir erleben hier teilweise Schulklassen, wo Schülerinnen und Schüler sich in den letzten 3 Jahren nie, also die müssen ihre Namen neu kennenlernen. Das ist total faszinierend, obwohl sie theoretisch seit 4, 5 Jahren in einer Klasse gewesen sind. Also da vielleicht zu gucken, okay, da kann Kirche nochmal darauf hinweisen und sagen, okay, schaut doch einfach mal, wie wir die große goldene Mitte hinkriegen.
Was aber ja gleichzeitig nicht einfach ist, wenn schon die eigenen Jugendlichen, ich sag mal kirchenintern, hadern mit dem Konflikt zwischen Institution und wie lebe ich meinen eigenen Glauben, ne?
Das ist richtig. Also da kann ich aber auch nur Seelsorger sein. Also da kann ich jetzt keine pauschalen Antworten liefern, weil das so viele biografische Unterschiede sind. Es gibt welche, die sind gerade hier im Westfalen, im Münsterland, brauchen sich viele über eine gewisse katholische, christliche Erziehung nicht beschweren, sage ich jetzt mal. Ne? Also da sehe ich dann auch auf die Kolleginnen und Kollegen, die in anderen Bistümern, in anderen sozialen Milieus unterwegs sind. Da weiß ich auch, dass es uns im Bistum Münster noch relativ gut geht. Das möchte ich da jetzt auch nicht verhehlen. Auf der anderen Seite gibt's auch hier immer mehr Klagen, vor allem wenn ich in den Jugendseelsorgekonferenzen Hauptamtliche höre, die sagen, ja, unsere Firmenzahlen gehen zurück und solche Sachen. Ich frage dann ganz oft nach, wieso dann die Jugendlichen sich nicht zur Firmung anmelden und dann, ja, haben wir nicht nachgefragt. Ich sage, ja, das wäre doch auch mal ein Lernfeld, um zu gucken. So. Und das war jetzt eine Chance, die ich zum Beispiel auch in Rom jetzt hatte, mal mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, die in der Woche die Firmenvorbereitung mitgemacht, aber sich zum Beispiel dann doch nicht haben firmen lassen. Und das ist dann zum Beispiel, dass sie sagen, okay, ich identifiziere mich zwar nicht mit der Kirche als Institution, aber ich komme mit diesem Glauben an Gott, so, das bringt denen richtig Halt.
Und dann bin ich Seelsorger für diese Jugendlichen, die mit der Kirche hadern, aber doch noch offen für Jesus Christus sind.
Sie haben das Feld gerade aufgemacht. Was ist der Unterschied zwischen Kindern und Jugendlichen, die im Münsterland aufwachsen und katholische Erziehung genießen? Oder zu wem würden Sie da den Unterschied ziehen?
Ich glaube, das ist mit dem Wort Gewohnheit oder Wohlfühlen, kann ich das, glaube ich, ziemlich gut, weil etwas, worin ich aufgewachsen bin, worin ich lebe, also die Wohnung, was auch gewöhnlich ist, das ist etwas, was ich viel mehr für mein Leben akzeptiere und auch als Wirklichkeit wahrnehme. So, jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Und etwas, was ungewohnt ist, wo ich merke, okay, das ist etwas, wo ich im Leben, auch plattes Beispiel, wir waren jetzt in Italien und trotzdem sind alle Jugendliche zu einem großen Fastfood-Restaurant gelaufen, weil sie genau wussten, da kriege ich das, was ich auch zu Hause kriege. Wo ich sage, genieß doch mal Pizza und Nudeln und was weiß ich alles. Ich glaube, dadurch, dass der Mensch ein großes Gewohnheitstier ist, sind Leute, die im christlichen Glauben aufwachsen, gewisse Rituale, Gewohnheiten, die nehmen sie mit ins Leben, ohne es vielleicht so zu reflektieren, wie es andere tun, und haben dadurch aber, und das erlebe ich dann auch oft in Trauergesprächen, eine andere Grundlage im Umgang mit gerade Krisen. Da gehören der Trauerfall dazu, da gehören aber auch persönliche Krisen dazu, dass wenn ich Menschen erlebe, für die ein regelmäßiges Tagesgebet oder sowas eine normale Routine ist, die kommen durchschnittlich, so ist meine Erfahrung bis jetzt auch, viel einfacher und mit weniger Problemen aus solchen Krisen heraus, als Leute, die sich so etwas erstmal, ne, antrainieren müssen, in Anführungszeichen. Das klingt jetzt auch sehr therapeutisch, ich weiß, ist aber, glaube ich, ein Effekt, der was das allererste ist, was ich dann halt auch in der Seelsorge spüre. Und dann erlebe ich halt Jugendliche, die nicht so aufgewachsen sind, die aber total fasziniert davon sind, was Glaube im Leben eines einzelnen Menschen auch ändern kann. Und das meine ich damit, dass etwas Wirklichkeit wird. Denn nur wenn ich auch wirklich etwas an mich heranlasse, kann es Wirklichkeit werden. Ich nutze da oft gerne das Beispiel von verschiedenen Apps und auch Smartphones, die inzwischen die Funktion haben, verschiedene Gegenstände virtuell, real in den Raum zu projizieren. Und dann taucht da eine Ente auf oder ein Delfin schwimmt im eigenen Wohnzimmer. Und durch das Smartphone ist dann zwar was sichtbar, es ist nicht existent, ne? Aber sobald Kinder das sehen, verhalten sie sich so, als ob es real wäre und richten sich danach aus und versuchen, was zu entdecken. Und ich glaube, wenn wir an gewisse christliche Grundwerte denken, die mögen vielleicht nicht so greifbar und real sein, aber es ändert sich etwas, wenn wir uns danach richten würden.
Diese Krisenmomente gibt es immer wieder im Leben, zum Beispiel jetzt ja auch Trauer und Tod, gehört alles zu unserem Leben dazu. Wie ist es gekommen, dass Sie jetzt für die Zukunft der Kirche zuständig sind, nenne ich es mal, also den Nachwuchs, die jungen Menschen, die es überhaupt noch in der katholischen Kirche gibt, als Diözesan-Jugendseelsorger?
Ja, ich bin gefragt worden. Ich glaube aber, dass sich die Personalkonferenz sich was bei gedacht hat. Auf der einen Seite ist es für mich jetzt kein Problem, mit den Jugendlichen so in Kontakt zu kommen. Das habe ich jetzt auch auf dieser Romfahrt erlebt. Ich nutze auch soziale Medien, so gut es geht, dass ich merke, okay, was sind so die aktuellen Trends? Welche Apps sind gerade diejenigen, auf die die Jugendlichen draufspringen, um zu gucken, so wie verändert sich da auch die Kommunikation unter den Jugendlichen? Wenn ich daran denke, wie sehr Facebook und auch vor allem WhatsApp dafür gesorgt haben, also welcher Jugendliche telefoniert heute noch? Es wird viel mehr eben eine WhatsApp geschrieben, was ja dann wiederum heißt, dass Jugendliche immer mehr verlernen, so sich zu artikulieren, sondern die tippen dann lieber ganz schnell. Also da dann zu gucken, okay, wie lässt sich das dann auch in Gottesdienstform überlegen? Die eigenen Gefühle in Worte zu bringen, fällt denen schriftlich viel leichter, als wenn ich jetzt sagen würde, wir halten jetzt eine freie Fürbitte. Also so dann einfach zu schauen, okay, wie sind so die aktuellen Trends? Und da freue ich mich auch sehr darüber, dass ich auch aus ehemaligen Gemeinden, aber jetzt auch hier vor Ort,
Jugendliche habe, die mir dann auch sowas zuschicken. Ne? Die haben dann irgendwie was entdeckt, keine Ahnung, auf TikTok oder so. Oder wenn jetzt vor ein paar Monaten, gab es schon länger, aber die App BeReal ist aufgetaucht, da bin ich auch sofort gefragt worden, hier Ralf, bist du denn schon da? Willst du dich da mal anmelden? Weil dann können wir darüber auch schon wieder Bilder austauschen. Also da habe ich zum Glück auch eine große Community, sage ich jetzt mal, um mich herum, die mir dann auch einfach, die mich da mitträgt. Und das sind sehr viele Jugendliche, junge Erwachsene, die ich in meinen seelsorgerischen Kontexten kennengelernt habe, die mir auf die Art und Weise auch was Gutes tun.
Das heißt, bei BeReal können wir sie finden, bei Instagram habe ich sie auch schon gefunden. Das sind Anlaufstellen, wo man ein bisschen von ihrer Arbeit auch mitkriegt. Es gibt Gottesdienste, die sie auf der Jugendburg in Gemen feiern, die sie als alltagsnah bezeichnen. Und jetzt gerade hatten sie auch schon Beispiele, die sie einbauen. Was machen sie anders?
Ich bin, glaube ich, etwas unkompliziert. Wenn ein Gottesdienst startet bei mir erstmal auf der Jugendburg sehr selten pünktlich. Das fängt damit an, dass ich auch erstmal in Zivilkleidung in die Kapelle reinkomme und meine Albe und meine Stola über der Hand trage und auf den Priestersitz lege. Und dann frage ich auch erstmal, wer will eine Lesung halten? Dann wird schon so ein bisschen gesprochen, was in der Lesung drin vorkommt. Also dieses Ganze, so da kommt jetzt einer von außen rein, ne? So der ist schon Albe und Stola hat er schon an. Dann ich versuche da nahbar zu sein und oder ich hoffe, ich bin es glaube ich auch, nicht so komplizierte Rituale versuche ich zu erklären, beziehungsweise versuche sie zu vereinfachen. Das fängt bei so Sachen an wie die Gabenbereitung, da lasse ich gerne auch mal die komplette Hostienschale einmal durch die Kapelle rumlaufen. So, dass die jeder einmal in der Hand gehabt hat, mit dem Hinweis, jetzt, wenn du die Schale in der Hand hast, leg doch mal ganz kurz ein persönliches Gebet da rein. Und das legen wir auf den Altar. Quasi nochmal eine Art und Weise mit Fürbitten und Gabenbereitung eine Kombination hinzukriegen. Da versuche ich immer so kleine Kniffe reinzusetzen, um zu schauen, okay, wie kann ich das auch für die Gemeinde abwechslungsreich gestalten? Und da hilft mir dann auch mein persönlicher Werdegang, dass ich zum Beispiel auch mal Lehrer werden wollte. Also der Pädagoge würde jetzt sagen, der regelmäßige Methodenwechsel erhöht die Aufmerksamkeit. Das gilt für die Liturgie genauso. Ne? Wir wechseln uns ab zwischen Gebeten, Lesungen, Liedern, was auch Selbstbeteiligung angeht. Und da sind auch andere Methodenwechsel im Grunde möglich, wenn man das jetzt so sehen würde.
Das heißt, Sie sind da ziemlich frei und überlegen gerne, experimentieren und probieren aus.
Ja, kann ich so sagen. Also da freue mich dann auch über die Rückmeldung der Gruppen, die dann auch sagen, ja, der hätte nochmal eine Erklärung geholfen. Ich bin immer noch sehr klassisch am Raster der typischen Sonntagsmesse, wie sie, glaube ich, jeder und jede kennt, weil ich auch nicht möchte, dass die Leute total überfordert sind. Im Grunde sehe ich aber trotzdem, wenn ich mir verschiedene andere Jugendmessenkonzepte ansehe, dass der Wortgottesdienst bis zur Gabenbereitung ist meistens, ich sag mal lapidar, wilde Sau. Ja, da wird dann oft gesagt, ja, dann kommen wir hier, die Lesung schmeißen wir mal raus und statt der Predigt machen wir irgendwie ein Anspiel oder keine was oder irgendwie so eine Aktion. Das ist ja so oft das normale Schema F. Und nach der Gabenbereitung ist aber alles, bumm, wieder Hochgebet, dann sitzt der Priester da oben alleine und hält da seinen Monolog. Und da versuche ich dann auch entsprechend Akzente zu setzen, dass ich sage, okay, das Hochgebet ist eine Vorgabe, da halte ich mich auch dran. Aber wie sieht das denn eigentlich aus direkt nach dem Hochgebet? Ne, beim Vaterunser, was könnte man denn da machen und so? Und dann auch abseits von diesen, ich nenne es mal Erstkommunionsspielereien, dass das Vaterunser immer mit Gesten gemacht wird. Da versuche ich dann auch verschiedene Abwandlungen, dass auch vor allem etwas ältere Jugendliche das nicht so als Kindergarten empfinden. Und da bin ich auch froh, dass die mir dann auch Rückmeldungen geben und teilweise auch sagen, ja, da habe ich mich ernst genommen gefühlt. Und das ist etwas, was ich auch von zu Hause kenne. Das klappt dann ganz gut.
Ja, ich habe das Gefühl, das ist das Wichtige, oder? Und dahinter steckt ja auch gleichzeitig die Frage, kann man wirklich immer noch innovativer werden bei dem, was man als Gottesdienst feiert und versteht?
Die Messe hat ja eine wunderbare Grundlage. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext ich das gelesen habe, aber irgendwann habe ich die Messe mal in einem Vergleich zu einer Geburtstagsparty gesehen. Und auch eine Geburtstagsparty oder eine Hochzeitsfeier läuft ja
so individuell, wie sie Brautpaare vielleicht gestalten, eigentlich ja immer nach dem gleichen System ab. Weil es ist klar, es gibt immer eine Vorspeise, Hauptgang, Nachtisch. Und es muss immer irgendwie ein Spiel dazwischen sein, damit es lustig wird. Und genau solche Strukturen hat die Messe ja auch. Und da kann ich ja selber überlegen, okay, ich halte mich an diese Struktur, aber wie kann ich das inhaltlich ändern? Und da denke ich, sind immer wieder innovative Möglichkeiten da, weil sich die Innovationen ja auch ganz oft an Medien und an der Gesellschaft dann entwickeln. Und ich habe auch schon vor ein paar Wochen in der Predigt dann ein BeReal gemacht.
Wie sieht das dann aus? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Die Kapelle ist sehr rechteckig, sodass ich mich dann einfach in die, also wir haben sozusagen eine Nord- und eine Südseite und ich habe mich dann einfach in die Mitte gestellt und ein BeReal ist ein Foto, was quasi von beiden Seiten gleichzeitig gemacht wird mit der Vorder- und der Rückkamera des Smartphones. Und ich habe mich dann einfach quasi in die Mitte gestellt und habe dann in die eine Richtung ein Selfie gemacht und in der anderen saß ein Kirchenchor, der fotografiert wurde. Und auf die Art und Weise war die komplette Kirche oder die Gemeinde abgebildet. Und es ging in der Predigt dann auch darum, in der Gesellschaft beide Seiten zu sehen. Und dafür ist dann BeReal einfach ein gutes Beispiel.
Ja, was man in einem anderen Format gar nicht so einfangen kann, ne? Jetzt sind Sie als Diözesan-Jugendseelsorger für die Jugendlichen im Bistum Münster zuständig, so ganz allgemein gesehen. Was für Veranstaltungen sind denn geplant? Was haben Sie vor jetzt in Ihrer Amtszeit?
Ich bin bei vielen jugendpastoralen Sachen dabei, was so Entwicklung angeht. Also momentan bin ich noch so in dieser Kennenlernphase. Ich muss die Gremien kennenlernen, verschiedene AnsprechpartnerInnen, mit denen ich jetzt dann quasi auch in den nächsten Jahren zusammenarbeiten werde, die ich zum Glück schon größtenteils kenne, weil das auch Mitarbeitende aus den Regionalbüros sind, die auch hier auf lokaler Ebene unterwegs sind, die ich teilweise auch noch aus dem Studium kenne, ne? Also das ist schon das Gute. Ziemlich viel Netzwerken ist aktuell angesagt, mit dem Hintergrund, dass wir verschiedene Erhebungen jetzt auch machen wollen, nach der Pandemie zu schauen, okay, welche Ideen gibt es, was ist vielleicht ausbaufähig, unterstützenswürdig. Und ich bin ganz konkret in bistumsweiten Veranstaltungen dabei, zum Beispiel bei der Fahrt zum Weltjugendtag in Portugal kommendes Jahr, da bin ich mit dem Organisationsteam. Dann wird auf 2024 die internationale Ministrantenwallfahrt geschaut. Da bin ich mit dabei. Und vielleicht auch, weil ich ab und zu innovative Ideen für Liturgie habe, ist es auch der Auftrag der Bistumsleitung, dass ich eine Arbeitsgruppe gründe, die sich genau damit beschäftigt, welche Rituale für Jugendliche können in die Eucharistiefeier eingebaut werden. Und da schaue ich einfach mal, was sich die nächsten Jahre so entwickeln wird.
Also große Vorhaben, große Projekte und vor allem ja auch eine riesige Veranstaltung, wenn man jetzt an den Weltjugendtag nächstes Jahr denkt oder wieder eine Messdienerwallfahrt. Wir haben eine Aufgabe von Ihnen noch gar nicht besprochen. Sie sind auch Sinnfluencer im Bistum Münster. Was ist das? Klingt so cool.
Das war auch mal cool. Ich überlege gerade, wie das entstanden ist. Also es wurden junge Mitarbeitende gesucht in verschiedenen Arbeitsbereichen, 4 an der Zahl. Die Maria war zum Beispiel dann auch Azubi im Bistum Münster im BGV. Das war das Lustige, wir kannten uns auch schon so. Und es wurden Leute gesucht, die sich in Social Media gut bewegen können. So. Und dann war damals die Idee, dass wir als Sinnfluencer auf Instagram über unseren Alltag berichten. Das Projekt gibt es inzwischen nicht mehr. Also das, was im Internet zu finden ist, sind so diese ersten Fußspuren. Allerdings sind wir, um da im Bild zu bleiben, den Weg nicht zu Ende gegangen. aber wir treffen uns immer noch einmal im Jahr. Also wir 4, die sich da gegründet haben, auf Idee des Bistums, haben durch das Projekt gemerkt, okay, wir sind so auf einer Wellenlänge, wir können uns gut austauschen. Und zu unserem Geburtstag einmal im Jahr treffen wir uns dann immer noch zum Grillen oder so.
Das ist doch schön, ja. Ganz kurz noch zum Wort, also Influencer im kirchlichen Sinne dann oder um dem Leben einen Sinn zu geben oder so, das soll dahinter stecken, ne? Sinnfluencer als Wortneuschöpfung.
Genau, richtig. Ja, also ne, ich soll was also beeinflussen im positiven Sinne und ich will zeigen, dass das Leben Sinn ergibt und dafür soll das sein, ja.
Das ist ein gutes Stichwort, was dem Leben Sinn gibt. Ich möchte nämlich von Ihnen, Kaplan Meyer, noch gern wissen, was bringt Ihnen denn persönlich Hoffnung?
Die Hoffnung, dass ich
im Gottesdienst, im Gebet immer wieder merke, dass der Mensch auf dieser Welt nicht alleine ist. Und das zeigt sich durch kleine Gesten, das zeigt sich durch Wunder im Alltag, die auch zeigen, okay, der Mensch wächst auch immer über sich hinaus und wirkt eine Kraft in sich, die sich erst dann zeigt, wenn sie wirklich gebraucht wird. Und da das Herz und die Augen offen zu halten, das ist das, was mir Hoffnung gibt und die Neugier.
Ganz herzlichen Dank für unser Gespräch.
Gerne, Dankeschön.
Jetzt habt ihr vielleicht Lust auf mehr. Noch eine Folge findet ihr ganz einfach unter Himmelklar auf allen Podcast-Plattformen. 172 andere Gespräche wie das mit Ralf Meyer diese Woche. Und ihr findet jedes Mal auch das Gespräch zum Lesen auf katholisch.de und domradio.de oder ihr guckt mal auf himmelklar.de. Bis nächste Woche. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut.